Wir haben die beiden letzten Kapitel von Esra, Kapitel 9 und 10. Und da geht es um die Frage der Ehen mit fremden Frauen. Es kommen einige wohl angesehene Leute der Rückkehrergemeinde kommen zu Esra, berichten ihm, dass das geschehen ist. Einige der Rückkehrerfrauen von allen möglichen Völkern, die im Land leben oder drumherum leben, geheiratet haben und fragen, was man denn damit jetzt tun solle. Esra vor lauter Entsetzen fastet erstmal und beginnt dann ein sehr emotionales Gebet, in dem die Sünden des Volkes darlegt und reißt eigentlich auch das Volk mit, das um ihn ist, die anfangen zu weinen. Einer der Notabeln macht den Vorschlag, dass man diese Ehen auflösen soll und auch die Kinder dieser Frauen wegschicken soll. Esra greift diesen Vorschlag auf, verlangt, dass sich alle versammeln in Jerusalem. Und zwar, das geschieht mitten im Winter, wo es kalt und nass ist und dort das Volk dann auch sagt, ja, wir sind bereit, das zu tun, aber können wir nicht hier mitten im Regen machen, sozusagen, sondern lass uns in die Stadt, in unsere Städte zurückgehen und da sollen alle Fälle untersucht werden. Und das Buch Esra endet dann eigentlich damit, dass eben dieses Aufschreiben derer, die fremde Frauen geheiratet haben, vollzogen wird. Aber es ist nicht völlig klar, ob das Wegschicken der Frauen und der Kinder wirklich stattfindet. Das Buch Esra endet mit einem nicht ganz eindeutigen Vers. Wir werden auch sehen, dass der teilweise unterschiedlich übersetzt wird. Von daher ist nicht ganz klar, ob dieser Plan wirklich durchgesetzt wird. Und ich habe verschiedene Texte auch aus verschiedenen Epochen gesucht, die sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Denn es ist natürlich eine grundsätzliche Frage, sozusagen, welche Toleranz hat man gegenüber Fremden, die dazukommen? Wie wird überhaupt die Ehe mit Nicht-Jüdinnen oder vielleicht auch mit Nicht-Rückkehrerinnen gesehen und ein Thema, das ja eigentlich in den Büchern der Bibel, die sich mit den älteren Zeiten in der Zeit des ersten Tempels befassen, nie auftritt. Das scheint damals kein großes Problem gewesen zu sein, wenn es solche Ehen gegeben hat, aber hier für die Rückkehrergemeinde wird es ja zum Problem. Ich habe jetzt erstmal den Text von Benjamin Lau, der ist ziemlich lang, aber wahrscheinlich ist es schon sinnvoller, dass wir ihn insgesamt durchsehen und dann nochmal mit anderen Texten einen Rückblick in Texte aus dem 19., Anfang des 20. Jahrhunderts machen und am Schluss noch einen Text, der es auch so ein bisschen eher aus feministischer Perspektive versucht zu sehen. Ja, Herr Lau schreibt, die Notabeln wenden sich an Esra. Und in ihrem Mund ist eine Frage oder die Darlegung eines Problems. Das Volk Israel, einschließlich der Priester und der Leviten, hat sich nicht von den Völkern der Länder abgesondert. Und der heilige Same, das wurde also auch bei Lau hervorgehoben, hat sich mit den Völkern der Länder vermischt. Dies ist nicht das erste Mal, dass wir auf die Bezeichnung heiliger Same treffen. Wer diesen Ausdruck begründet hat, war Jesaja ben Amoz in einer harten Prophetie, in der er den Brand beschreibt, mit dem der Ewige seinen Weinberg verbrennen und fast nichts übrig lassen wird. Und es ist in ihm, dem Land, noch ein zehnter Teil und er wird ebenfalls zum Brand werden, wie eine Terebinthe oder eine Eiche, in der, wenn sie fällt, etwas bestehen bleibt. Heiliger Same ist ihr Bestehenbleibendes. Jesaja 6,13. Diese Prophetie ist eine Mischung aus großer Drohung und Trost neben ihr. Drohung ist, dass das harte Maß des Richtens das sündige Israel Schlag auf Schlag treffen wird. Und selbst wenn ein Zehntel, 10% übrig bleiben sollten, wird der Brand auch über sie kommen und sie vernichten, bis sie fast nackt zurückbleiben. Und neben der Drohung verkündet der Ewige dem Propheten, dass in ihr etwas bestehen bleibt. Heiliger Same ist ihr Bestehenbleibendes. Ein Kern des Volkes wird bleiben und dessen Zerstörung überleben. Und aus ihm wird der Baum von neuem wachsen. Und siehe jetzt, 300 Jahre nach Jesaja, kommen die Notabeln und bringen den festgegossenen Glauben zum Ausdruck, dass wir heiliger Same sind. Dies ist ein tiefes Bewusstsein der Einzigartigkeit und Absonderung von Überlebenden, denen die ganze Verantwortung für das Wachsenlassen des Baumes des sich erneuernden Volkes Israel auferlegt ist, ohne die Sünden der Vergangenheit. Aus dem Stil der Worte der Notabeln entnehme ich, dass sie sich selbst als jener heilige Same identifizieren und den Verlust der Absonderung und der Einzigartigkeit befürchten, um die sich die Anführer der Generation der ersten Einwanderungswelle, Serubabel und der Hohepriester Josua, bemüht hatten. Wir haben bereits in der Beschreibung der Pessachfeier, die die Angehörigen der ersten Generation begingen, Kapitel 6, gesehen, dass sich den nach Juda zurückkehrenden Einheimische anschlossen, die auf ihre Absonderung von den Völkern des Landes achteten. Und es aßen das Pessach die Kinder Israels, die aus der Verbannung zurückgekehrt waren, und jeder, der sich zu ihnen abgesondert hatte, von der Unreinheit der Völker des Landes, um den Ewigen, den Gott Israels, zu suchen. Dies ist die Definition eines neuen Kollektivs. Was uns miteinander verbindet, ist unser Abgesondertsein von der Unreinheit der Völker des Landes. Bis jetzt, all die Jahre des Lebens des Volkes, kannten wir zwei Definitionen der Identität: eine national-territoriale Definition und eine religiöse Definition des Bewahrens der Tradition. Die territoriale Definition ist durch die ganze Bibel hin gut bekannt und wird zugespitzt durch die schlechten Feigen repräsentiert, die Einwohner Jerusalems nach der Verbannung Jechonjas. Das ist in Jeremia 24 und bezieht sich eben auf die erste Welle der Verbannung, noch etwa 11 Jahre vor der Zerstörung des ersten Tempels. Sie behaupten, dass ihr bloßes Wohnen im Land ohne jede Verbindung mit ihrem Tun und der Reinheit ihrer Hände ihnen das Land zum Besitz gibt. Und so identifizieren sie sich selbst und definieren, wer drinnen und wer draußen ist. Das heißt, eine territoriale Identität ist die Definition der Identität. Und das Verlassen des Landes ist das Hinausgehen aus dem Kollektiv. Mit dem Hinabgehen in die Verbannung erneuert sich die Definition der Identität. Und das Territorium wird durch Religion ersetzt. Den Boden für diese Änderung bereitete der Prophet Ezechiel, die Botschaft vom Wandern der Schechina, der Gottesgegenwart, an jeden Ort, an dem sich Juden befinden, brachte. Das sind die Visionen Ezechiels, wie er sieht, dass der Thronwagen Gottes, der von den Cherubim getragen wird, aus dem Tempel hinauszieht, sich dann zunächst auf dem Ölberg östlich von Jerusalem niederlässt und dann weiter mit in die Verbannung zieht. Von jetzt an wird die Definition des Juden durch das Einhalten der Gesetze Gottes an jedem Ort der Welt bestimmt. Die erste Stelle, an der man eine solche Behauptung hört, ist im Buch Esther aus dem Mund Hamans. Es gibt ein Volk, verstreut und getrennt unter den Völkern in allen Provinzen deines Königreichs, und seine Gesetze unterscheiden sich von denen jedes Volkes. Und die Gesetze des Königs tun sie nicht. Und es lohnt sich nicht für den König, sie dabei zu lassen. Die Definition der Identität durch die Religion befreit vom Territorium, aber zwingt dazu, einen gemeinsamen Verhaltenskodex zu schaffen. Und seine Gesetze unterscheiden sich von denen jedes Volkes. Das Bewusstsein der Einzigartigkeit des Volkes Israel wird vom Land auf die Religion übertragen. Beschneidung, Schabbat, Feste, Gebetsriemen und Mesusa werden die Zeichen der Identität des Juden an jedem Ort der Welt sein. Mit dem Verlust dieser Identitätskarte wird der betroffene Mensch seine Zugehörigkeit zum Volk Israel verlieren und an seinem neuen Ort absorbiert werden. Mit der Rückkehr Serubabels und des hohen Priesters Josua nach Zion in Begleitung von Haggai und Zacharia erneuert sich jedoch die Identität, die die beiden Identitäten ineinander verwebt. Die religiöse und die territoriale Identität verbinden sich miteinander zu einer vollständigen Identität. Nur wer seine religiöse Identität bewahrt und im erwählten Land lebt, wird als Teilhaber am Kollektiv definiert werden. Dies ist der heilige Same. Jetzt kommen die Notabeln zu Ezra, der mit der Tora ausgerüstet ist, und geben dem Erlebnis der Identität neue Intensität. Wir sind mit Serubabel hier hingekommen, um das Leben des Volkes im Land zu erneuern. Dies war das Ziel der ersten Einwanderungswelle. Und siehe, viele unter uns haben den heiligen Samen nicht bewahrt und das Land verunreinigt. Die Frage bekommt eine noch schwerwiegendere Intensität durch die Hinzufügung des Faktums, dass die Notabeln und die Repräsentanten bei dieser Veruntreuung die Ersten waren. Also diese Begriffe Notabeln, Repräsentanten, ist ein Versuch, die hebräischen Begriffe Sarim und Sganim zu übersetzen, deren genaue Bedeutung im Kontext von Ezra und Nehemia wir nicht kennen, aber es ist klar, dass es sich um die Führungsschicht handelt. Du kommst mit der Torarolle aus dem Identitätserleben der Juden Babylons, die sich nach der Religion definieren. Was ist deine religiöse Antwort auf die Frage der Identität? Hat die Tora des Mose eine Antwort auf diese Situation? In der Formulierung ihrer Frage an ihn erwähnen sie die Namen all der alten Völker, die teilweise sicher nicht bis in ihre Zeit überlebt haben, um eine Verbindung zwischen dem Torahverbot der Vermischung mit den 7 kanaanitischen Völkern und der gegenwärtigen Situation der Heiraten mit fremden Frauen zu schaffen. Dies ist eine Herausforderung an Ezra. Er hat das Thema nicht initiiert. Er kommt in das Gespräch einer Gruppe hinein, die eine klare Fahne der Einzigartigkeit und Absonderung trägt. Und als geistlicher Führer wird von ihm verlangt, auf ihre Frage zu reagieren. Ezra erlebt hier große Bedrängnis. Der Ruf derer, die die Reinheit des Lagers fordern, nährt sich aus der Tora, die er dem Volk zu eigen geben möchte. Aber die irdische Wirklichkeit, die sie beschreiben, ist so verwickelt. Und wie kann die Tora sich in ihrer Reinheit offenbaren? Ezras Reaktion ist dramatisch. Er antwortet nicht auf die Frage, sondern zerreißt seine Kleider, rauft das Haar seines Hauptes und fastet bis zur Zeit des Nachmittagsopfers. Dann, als eine große Menschenmenge um ihn ist, kniet er nieder und beginnt mit einem Bekenntnisgebet über die Sünden dieses Volkes. Und in der Liste der Sünden wird die größte von ihnen dargestellt, die Heirat mit fremden Frauen. Eine Untersuchung dieses Gebetes zeigt die Frage hinsichtlich der Neuerung in den Beziehungen Israels und der es umgebenden Völker, die es aufwirft. Der du befohlen hast, durch deine Knechte, die Propheten, zu sagen, das Land, in das ihr kommt, es zu erben, ist ein Land der Nida. Das Nida ist der spezielle Ausdruck für die Unreinheit der menstruierenden Frau, die hier auf das Land übertragen wird, während eben der normale Ausdruck für Unreinheit Tum'a ist. Zeigt auch nochmal eigentlich die Stärke, mit der das hier betont wird. Das Land, in das ihr kommt, es zu erben, ist ein Land der Nida. Durch die Nida der Völker der Länder mit ihren Gräueln, mit denen sie es von einem Ende zum anderen mit ihrer Unreinheit, hier kommt die Tum'a, angefüllt haben. Und jetzt gebt eure Töchter nicht ihren Söhnen und ihre Töchter verheiratet nicht mit euren Söhnen und sucht niemals ihr friedliches Ergehen und ihr Gutes, damit ihr stark werdet und das Gute des Landes esst und euren Söhnen für immer vererbt. Ezra zitiert die Tora der Propheten, die die Absonderung Israels von allen Völkern der Länder fordert und sucht niemals ihr friedliches Ergehen und ihr Gutes. Dies ist die Bedingung für die Erbnahme des Landes. Und siehe, wir verlieren bereits unser Anrecht auf das Land. Er fährt mit seinen Worten fort in die Gefilde derer, die um das Wort des Ewigen besorgt sind, und fliegt hoch in die Gefilde der Verheißung des Landes an den, der seine Reinheit bewahrt. Eine kurze Durchsicht der Worte der Propheten des ersten Tempels ergibt, dass das Hauptproblem, das sie beschäftigte, Götzendienst und Blutvergießen war. Das uns aus der Tora bekannte Verbot betrifft Ehen mit den 7 kanaanitischen Völkern, den Einwohnern des Landes zur Zeit Josuas. Im Buch Deuteronomium, Kapitel 7, warnt Mose vor ehelichen Verbindungen mit den Völkern des Landes aus Furcht vor dem Verlust der einzigartigen Identität des Volkes Israel. Zusätzlich zu diesem Verbot fügt die Tora noch ein besonderes Verbot über Ammon und Moab hinzu, deren friedliches Ergehen und Gutes zu suchen auf immer verboten ist. Deuteronomium 23, 7. Ein Durchblättern der Geschichtsblätter des ersten Tempels ergibt, dass Ehen mit den Töchtern anderer Völker üblich waren und nicht in Frage standen. David, Abschalom, Rechabeam und noch weitere Könige Judas waren Söhne fremder Frauen. Und die Liste ist natürlich noch lang. Aber Esra spricht von einem höheren System der Absonderung. Er sieht die Völker der Länder als Verunreiniger des Landes mit der Unreinheit der Nida. In seinen Augen ist die Absonderung des heiligen Samens von allen Völkern des Landes die grundlegende Bedingung für die Erbnahme des Landes. Man kann eine direkte Linie zwischen der Einstellung Serubabels und Josuas gegenüber den Einwohnern des Landes, die mit ihnen den Tempel bauen wollten und abgelehnt wurden, und zwischen der Einstellung der Notabeln und Esras hinsichtlich der fremden Frauen ziehen. Die eine Botschaft, die hier aufsteigt, ist ein Volk, das für sich allein wohnt, so wie es Bileam in Numeri 23,9 sagt. Der heilige Same vermischt sich mit niemandem, der in seiner Abstammung und seinem Samen nicht geläutert ist. Die Initiative zur Lösung kommt nicht von Esra. Er ist in ein hin- und herreißendes Gebet vertieft und steckt damit alle, die sich zu seinem Gebet versammelt haben, an. Dies ist das Weinen eines Bewusstseins der Nichtigkeit in einer schweren Situation ohne sichtbare Lösung. Diese Situation erinnert an Mose, der sprachlos gegenüber Simri ben Salu und Kospi, der Tochter Zuors des Königs von Midian, stand. Und siehe, ein Mann der Kinder Israels kam und nährte seinen Brüdern die Midianiterin vor den Augen Moses und vor den Augen der ganzen Gemeinde Israels, und sie weinten am Eingang des Begegnungszeltes. Esra und Israel in seiner Generation sind wie Mose und Israel in deren Generation. Sie weinen und sind verwirrt. Aber so wie damals der eifernde Pinchas mit der Lanze in der Hand durchbrach und den Mann und die Frau tötete, so betritt jetzt die Bühne ein Mann, von dessen Existenz wir bisher nichts wussten. Schechanja ben Jechiel, und in einer Rede voller Mut und Kraft schlägt er vor, was zu tun ist. Und jetzt, es gibt ein Reinigungsbad für Israel dafür. Und jetzt lasst uns unserem Gott einen Bund schließen, alle Frauen und alle von ihnen Geborenen hinauszuholen nach dem Rat des Herrn und derer, die besorgt um das Gebot unseres Gottes sind. Und gemäß der Tora werde getan. Steh auf, denn dir obliegt die Sache und wir sind mit dir. Sei stark und tue. Schechanja schlägt eine juristische Lösung mit harter Hand vor. Wie Pinchas, der den Zweifel mit dem Stoß der Lanze entschied, so wollte Schechanja den Zweifel auf schneidende Weise ausbrennen. Recht muss geschehen, koste es, was es wolle. Er will betonen, dass die Vertreibung der Frauen nichts ist, was über die Gesetze der Tora hinausgeht. Gemäß der Tora werde getan. So treibt das Lager, das um Gott, das Gebot Gottes besorgt ist, den Religionsbeamten an, die Reinheit des Lagers Jerusalem durchzuführen. Man kann annehmen, dass die fremden Frauen der Gruppe, die Schechanja vertritt, die besorgt um das Gebot unseres Gottes sind, schon lange Schmerz bereitet haben. Aber sie konnten nichts tun, denn die Notabeln und Repräsentanten waren an der Veruntreuung beteiligt. Aber jetzt haben sie eine zentrale Verstärkung mit dem Vermögen zur Ausführung und starker Rückendeckung durch die Zentralherrschaft bekommen. Jetzt ist die Zeit gekommen, das unreine Lager zu reinigen. Es ist anzunehmen, dass Ezra hier zum ersten Mal die Befugnisse, die er vom König bekommen hat, ausnutzt. Es zeigt sich, dass die Gemeinde der Besorgten, den Propheten und Ezra treuen Juden, sich als eine Gruppe herauskristallisiert hat, deren Verlassen besonders schmerzhaft sein kann. Die Warnung und jeder, der nicht innerhalb von 3 Tagen entsprechend des Rates der Notabeln und der Ältesten kommt, wird aus der Gemeinde der Verbannung ausgesondert. Zusammen mit der Warnung vor der Beschlagnahme des Besitzes wirkte und die Menge versammelt sich in Jerusalem. Ezra eröffnet die Zusammenkunft mit sanften Worten, die das zitternde Volk überzeugen sollen, und schließt seine kurze Rede mit dem Aufruf: Tut seinen Willen und sondert euch von den Völkern des Landes und von den fremden Frauen ab. Die Antwort der Vertreter des Volkes an Ezra ist faszinierend. Sie kennen seine Macht und seine Autorität. Sie begreifen gut, dass sie seine Bitte nicht ignorieren können. Aber sie können sie auch nicht ausführen. Es ist eine Antwort, die jeder kennt, der sich einem unlösbaren Problem gegenüber sieht. Man richtet einen Ausschuss ein. Das Volk ist zahlreich, es gibt viel Regen und es ist schwer, draußen zu stehen. Richten wir einen Ausschuss ein, der sich mit dieser üblen Sache befassen wird. Er wird zu festen Terminen jeden vorladen, dessen Status überprüft werden muss. In jeder Stadt wird es einen Bezirksausschuss geben, bis wir das Zornschnauben unseres Gottes von uns abwenden, bis dahin. Die Schrift berichtet von Zweien, Jonathan ben Asahel und Jahasja ben Tikva, die noch versuchten, ein sofortiges Handeln zu fordern. Und mit ihnen waren noch 2 Leviten, aber es scheint, dass es unmöglich war, das Volk im Regen und in der Kälte festzuhalten. Nach dem im weiteren Verlauf des Kapitels berichteten, verpflichteten sich nur 4 Priester aus der Familie des hohen Priesters, ihre fremden Frauen herauszugeben, und alle übrigen, Priester aus anderen Familien, Leviten, Sänger, Türwächter und weitere Männer aus den Väterhäusern Judas, wurden nur in einem Abstammungsbuch aufgeschrieben. Aber es wird nichts über das Herausholen der Frauen aus den Häusern gesagt. Es ist kaum anzunehmen, dass die Vertreibung wirklich stattfand. Und das Ereignis hat keine wirkliche Nachwirkung. Die Erzählung hat, so wie sie hier erzählt wird, keinen Abschluss. Das Problem der fremden Frauen ließ sich nicht mit einem Dolchstoß und eifernden Rufen wie "Wer zum Ewigen gehört, zu mir" lösen. Hier war eine tiefe Denkarbeit der Weisen nötig, die sich in die Lektüre der Tora mit einem Gefühl der Gemeinschaftlichkeit bei ihrer Gestaltung vertiefen. Die mündliche Tora, die mit der schriftlichen verbunden ist. So hat das Judentum unter Führung der Weisen die Institution der Konversion geschaffen, die in einer vielgestaltigen Lebenswirklichkeit von Begegnungen zwischen Juden und Nichtjuden eine Eingangstür ermöglicht. Ja, soweit die Erklärung von Benjamin Lau zu unserem Text. Nachfragen, Anmerkungen dazu? Brigitte.
Ja, man kann nur froh sein, dass sich am Ende es kein konkretes Ende gibt, dass diese Idee wirklich verwirklicht wurde, weil wer das Blut zum Grund einer Gemeinschaftsstiftung
Ja.
macht, der ist ja auf schrecklichen Abwegen, wie wir im 20. Jahrhundert gesehen haben. Und ja, es gibt ja schon mal am Anfang erwähnt er das ja bei der ersten Rückkehr. Da gab es ja die Möglichkeit, dass Völker sich auch abgesondert haben von ihren Völkern und zum Judentum sozusagen
Ja, bei denen, die an dem
hinzugetreten sind.
Pessach teilnehmen, die sich
Genau.
gesondert haben, gewisse Forderungen erfüllt haben und dann mitfeiern konnten, ja.
Genau, also da ging es ja, da ging es ja offenbar. Und ich konnte jetzt erstmal ganz lange nicht verstehen, warum es dann auf einmal nicht mehr gehen soll. Aber wie gesagt, mit dem offenen Ende haben sie ja dann noch mal die Kurve gekriegt.
Und vielleicht ist auch ein Unterschied, ob man miteinander feiert oder sich miteinander verheiratet. Das kann nochmal
Ja.
zwei unterschiedliche Grade von Toleranz erfordern.
Aber es ist ja eine schrecklich inhumane Vorstellung, dass diese ganzen Frauen weggeschickt werden und nicht bei ihren Kindern bleiben dürften,
Ja, also man
möglicherweise.
sieht es auch an
Die
der
Kinder auch.
Interpretation von Benjamin Lau, wo man merkt, also einerseits das orthodoxe Judentum bis heute lehnt ja religionsverschiedene Ehen ab und er kann sich nicht hinstellen und sagen, das ist nicht in Ordnung, aber man merkt, wie er versucht, sich da durchzulavieren und eigentlich wohl auch froh ist, dass das so unentschieden endet. Frau Herretsch.
Meine Frage ist nochmal, war das ein marginales Problem oder ein sehr großes
Natürlich groß.
Problem
Als
in die
historisches
große
Faktum können wir es
Dimension?
nicht.
Man kann auch sagen, das Marginale ist auch groß, aber ich habe das am Anfang irgendwie
Rein
überhört.
faktisch können wir es nicht wissen. Was ein bisschen verdächtig ist, dass eben unter den Völkern, aus denen Frauen geheiratet wurden, eben die alten kanaanitischen Völker erwähnt wurden, die wahrscheinlich schon gar nicht mehr existierten. Also das weist auf etwas, eine eher künstliche Konstruktion vielleicht hin. Und es scheint, das ist auch eine Frage, also so wie die Leute, die Ezra das erzählen, es darstellen, das ist ja ein großes Problem. Sie jammern ja sogar die Führer unseres Volkes, die Priester und die Leviten, alle haben mitgemacht. Also die stellen das ja als ein riesiges Problem dar. Und auch die Liste in Ezra 10 von denen, die sich mit fremden Frauen verheiratet haben, ist nicht so klein. Also es ist zumindest eine gewisse Tendenz da, dass man es als ein verbreitetes Problem darstellen will. Ob es das wirklich so war, historisch gesehen, ob es überhaupt existiert hat oder wie weit das Problem war, können wir aufgrund, da wir außerbiblische Zeugnisse darüber nicht haben, können wir nicht sagen.
Danke.
Frau Fichtbauer.
Ja, ich habe an dem ganzen Text wirklich Anstoß genommen. Und zwar zutiefst Anstoß. Ich habe mich erinnert an 1935. Ja, es wissen alle, was ich damit meine. 1935. Und als jemand, der ein Bewusstsein für die Shoah hat und Nachkomme einer Generation, die diese Shoah ja, hat geschehen lassen oder daran schuldig geworden ist, bin ich dann entsetzt, wenn ich das jetzt von der anderen Seite lese. Wirklich entsetzt. Und ich musste mir zwischendurch ein Denk- und ein Sprachverbot, das ich allerdings jetzt gerade auflöse oder aufhebe, musste ich mir auferlegen. Das darfst du bitte nicht denken als jemand, der ja von der Generation vorher abstammt und nochmal 1935. Heiliger Samen. Also, und der Herr Lau eiert wirklich herum. Nur wer seine religiöse Identität bewahrt und im erwählten Land lebt, also das ist jetzt Religion und ich sage jetzt mal Boden, und dann kommt das Wort Blut. Ich kann nicht anders. Das fällt mir als ja als jemand, der sich jetzt auch wieder mit dieser Geschichte beschäftigt, ein Blut und Boden wird als Teilhabe am Kollektiv definiert werden. Dies ist der heilige Same. So steht das auf Seite 2. Nein. Wer die religiöse Identität
Fischbauer, im Moment können wir Sie nicht mehr hören. Vielleicht ist es günstig, wenn Sie noch mal rausgehen und wieder reinkommen. Oder,
Ja,
ja, jetzt sollte es wieder gehen.
also, das ist für mich nicht akzeptabel, dass jemand plötzlich sagt, dies ist der heilige Samen, nochmal religiöse Identität, Beschneidung, Schabbatfeste, Gebetsriemen und so weiter, und im erwählten Land lebt,
wird als Teilhabe am Kollektiv definiert. Dies ist der heilige Same. Nein, der heilige Same meint noch etwas anderes. Nicht nur, dass in dem Land leben, die Gesetze der Tora befolgen. Das ist eben noch was anderes. Nämlich, ja, und dann kommt auch das Wort Lager, ja. Es geht um sexuelle Beziehungen, ja, zwischen ja, Frauen der Juden. Und also, ich muss sagen, das empfinde ich wirklich, ja, diesen Text als anstößig. Und am Schluss sagt er ja, sie haben es nicht durchgeführt. So, und jetzt steht in meinem Text, alle diese hatten fremde Frauen geheiratet. Sie trennten sich nun von ihren Frauen, auch wenn sie von ihnen Kinder hatten. Jetzt lese ich allerdings als Anmerkung, textgestört, daher Übersetzung unsicher. Und jetzt möchte ich Sie bitten, dazu
Ja,
jetzt was.
das haben wir auch nachher noch in dem Text bei Dubnow, aber ich sage es dann jetzt schon. Wenn man den letzten Vers aus dem Buch Esra wörtlich aus dem Hebräischen übersetzt, heißt es, und ist eigentlich gar nicht verderbt, sondern der Satz ist ein normaler Satz. All diese hatten fremde Frauen geheiratet und es waren unter ihnen Frauen, das Verb ist ein bisschen seltener, aber man kann es verstehen, die Söhne hingestellt hatten. Also da wird eigentlich nur gesagt, es gab fremde Frauen und einige dieser Frauen hatten auch Kinder. Und so klingt es nach dem hebräischen Text. Und auch in der Septuaginta-Übersetzung zu diesem Vers. Es gibt aber in der Septuaginta noch das apokryphe Esra-Buch. Das ist in der Septuaginta das Buch Esra 1. Und da wird die Geschichte ähnlich erzählt. Und da ist dann ein Vers, wo es wirklich im Griechischen dann heißt, und sie haben ihre Frau, die Frauen und Kinder weggeschickt. Also das ist eine Septuaginta-Tradition, die sich auf ein anderes Esra-Buch bezieht. Ich habe gesehen, Luther übersetzt es auch so. Die werden die anderen Übersetzungen eigentlich eher den hebräischen Text haben. Also das zeigt auch, dass, weil im hebräischen Text das Verb ist, wie gesagt, etwas merkwürdig, nicht unverständlich, aber merkwürdig. Und von daher war man wohl in der Fassung des apokryphen Esra-Buches in der Septuaginta der Meinung, wir formulieren das eindeutig. Aber nach dem hebräischen Text wird durchaus nicht eindeutig gesagt, dass die Frauen und Kinder weggeschickt werden. Also da kann sich sozusagen Lau auf den Text stützen. Aber ich hatte auch in der ganzen Zeit, wo ich seinen Text übersetzt habe, das Gefühl, es ist ihm unwohl mit dem Text und er weiß nicht, wie er da rauskommen soll. Und ich denke wirklich, heute nach den Rassengesetzen der Nazis, nach der Shoah, können wir diesen Text nicht ohne solche Erinnerungen lesen, müssen aber, glaube ich, gerade deswegen auch aufpassen, dass nicht notwendigerweise die Leute zur Zeit Esras den Samen, den reinen Samen, als dasselbe verstanden haben. Wir sehen gleich noch andere Vorschläge und auch das erste Zitat, was er von Jesaja bringt, da würde ich sagen, es ist noch ein Stück unverfänglicher. Da geht es eigentlich um eine Erklärung, wie Bäume wieder neu wachsen können. Ein Baum ist gefällt worden, aber es bleibt in ihm, solange die Wurzel nicht ausgerissen ist, noch etwas, was ein heiliger Same sein kann, der aufbauen kann. Das ist noch nicht notwendig, würde ich sagen, eine biologisch reine Abstammung. Bei Ezra klingt es schon ein Stück anders. Wir werden gleich noch andere Texte dazu sehen, wie die das sehen. Dasselbe Problem wird auch noch mal am Ende vom Buch Nehemia kommen. Und da habe ich schon mal ein bisschen vorgeschaut. Da werde ich noch einen Text von einem modernen israelischen Forscher bringen, der sich wirklich auch mit der Frage, wie überhaupt das Verständnis von Unreinheit sich in der Zeit des Zweiten Tempels enorm ausgeweitet und verschärft hat und durchaus auch ein solches Problem biologischer Abstammung kommt. Ja, vielleicht sage ich nachher noch ein paar andere Dinge, aber hier sind noch einige Wortmeldungen, Herr
Darf ich
Stadtmüller.
vielleicht noch Folgendes dazu sagen? Also, ich habe mal eine Überlebende der Shoah gehört, die gesagt hat, so, man wollte uns ausrotten. Und jetzt, ja, und von den 11 Millionen in Europa sind 6 Millionen umgebracht worden. Und wir Überlebenden müssen jetzt besonders viele Kinder bekommen. Ja.
Diese, ja, nein, das gibt die
Das waren die 10% jetzt.
Auffassung existiert durchaus. Ja.
Ja.
Herr Stadtmüller.
Ja, ich muss sagen, dass kaum ein Text auf mich so befremdlich wie dieser gewirkt hat in letzter Zeit. Also, das ist ja für mich sehr fundamentalistisch, nationalistisch, ganz grob gegen Menschenrechte verstoßend, die wir heute haben. Also, es ist mir überhaupt nicht vermittelbar, die ganze Problematik, diese Abwertung und dass auf keinen Fall dürfen bestimmte Leute, darf es denen gut gehen, man soll, darf auf keinen Fall friedlich sein. Da frage ich mich, was soll das ganze Shalom-Gerede im Judentum mit solchen Texten? Also ich habe mal einen vom Institut in Tübingen interkonfessionelle Theologie, dem Küng-Institut, habe ich mal einen Vortrag gehört, der hat ausgeführt, dass es im Alten Testament weit mehr Gewalttexte gäbe als im Islam. Und wenn ich dann einen solchen Text lese, dann wird mir das plausibel. Und ich muss sagen, ich bin da zutiefst irritiert, an ein solcher Text und auch, wie wackelig sich, der Herr Lau davon. Keine klare Distanzierung, sondern versucht es irgendwie. Und mir kommt auch der Verdacht, dass das eine Blaupause ist für das Verhalten von Netanyahu und Co., muss ich auch sagen. Diese strikte Abwertung, die die Israelis heutzutage mit den Arabern durchführen, passt sehr gut zur Abwertung der anderen Völker. Und ich frage mich, welche Funktion hat dieser zutiefst ideologische Text, man behauptet einfach frech, das sei Jahwes Wille dabei, kann ich mir sehr gut vorstellen. Das sind lediglich Projektionen unbewusster Ängste vor dem Fremden, wie sie natürlich zum Teil verständlich sind. Und ich denke, jeder AfD-Politiker hätte daran seine helle Freude und kann das gut verwenden für seine menschenverachtende Politik. Also dieser Text ist ein für mich völlig unakzeptable Grundeinstellung. Also diese Abwertung der anderen Völker, die angebliche Unreinheit, gleichzeitig setzt man sich auf ein hohes Ross. Wir sind die Superleute und sind einzigartig. Also diese ganze Tendenz missfällt mir sehr stark. Und mir kam auch noch in Sinn, im Neuen Testament gibt es ja die Geschichte vom Samariter, wo es sehr schön vorgeführt wird, wie die religiös Etablierten, die ja hier zur Rede kommen, die rechten Scharfmacher, sage ich mal, diese Notablen, die sich da durchsetzen, die werden ja, zumindest kenne ich genau die Rolle der Samariter, aber auf alle Fälle waren sie ja zur damaligen Zeit auch nicht so ganz akzeptiert. Und gerade diese waren zumindest im Neuen Testament ja anders gewertet. Und wenn ich dann noch an die paulinische Theologie denke, von Paulus im Galaterbrief, wo es eben keinen Unterschied gibt in der Völker, dann sehe ich, da kann ich nur sagen, wenn das die jüdische Theologie ist, dann bin ich sehr froh, kein Jude zu sein.
Es ist keine Frage, dass man diesen Text für die heutigen Aktualisierungen nehmen kann. Und die radikalen Rechten in Israel sind ja auch unter anderem sehr scharf gegen eigentlich ja sowieso nicht häufig vorkommende Ehen von jüdischen Frauen, wohlgemerkt, hauptsächlich mit nicht-jüdischen muslimischen Männern. Die Frage ist wirklich, wie geht man theologisch mit sowas um? Also auch mir war nicht wohl bei dem Text von Lau. Ich hätte ihm eigentlich von was Klareres von ihm erwartet. Aber er gibt uns, denke ich, schon zwei wichtige Hinweise. Das eine ist, dass er klar darlegt, was Ezra hier sagt, das ist das, was die Propheten gesagt haben, stimmt eigentlich gar nicht. Unter den Propheten noch in der Tora steht, dass Ehen mit allen fremden Völkern verboten sind, sondern das sind spezifische sieben kanaanitische Völker, die gar nicht mehr existieren, und Moab und Ammon, von denen man gewisse Distanz wahren muss, wo gar nicht mal klar ist, ob das unbedingt Ehen angeht. Also damit gibt er eigentlich zu, dass die Politik Esras gegen das geht, was in der Tora ist. Und was die jüdische Gewichtung des Kanons angeht, kann man sagen, was für uns verpflichtend ist, ist die Tora. Wenn irgendwo in anderen Büchern der Bibel, sei es bei den Propheten, sei es in den Schriften wie Esra, etwas steht, was nicht mit der Tora übereingeht, hat die Tora den Vorgang. Denn die Tora gilt als die eigentliche Offenbarung. Die Schriften gelten zwar als inspiriert, aber doch von Menschen verfasst. Also in dem Sinne kann man sagen, wenn das gegeneinander stößt, haben wir eigentlich ein Problem mit Ezra. Und am Ende sagt ja auch Lau, dass das Problem gelöst wurde. Wobei, mit der Lösung bin ich auch nicht ganz glücklich, aber er versucht in die Richtung zu gehen, zu sagen, man hat eben das Institut, die Institution der Konversion geschaffen, die ja auch wirklich in der Zeit des ersten Tempels nie erwähnt wird. Also da heiratet man untereinander, aber ein Ritus der Konversion ist uns nicht bekannt. Und das wird eben ja in der Zeit des zweiten Tempels entwickelt. Und das ist sozusagen die Antwort, die er gibt. Also wir können nicht Ehen mit Leuten, die nicht als Juden geboren sind, akzeptieren, aber nicht aus rassischen Gründen, sondern es erfordert, dass sie unserer Religion beitreten. Und wenn man diese Möglichkeit gibt, sagt man natürlich, letztlich ist die biologische Abstammung nicht das Entscheidende, denn man kann ja konvertieren. Also das ist das, was er versucht so zu erklären. Und historische Tatsache ist eben, dass diese Institution der Konversion in dieser Zeit geschaffen worden ist. Ihm sicher ist es auch persönlich wichtig, denn er war in der Zeit, wo die große Einwanderung aus der Sowjetunion war in den 90er Jahren. Da waren ja viele, die halachisch keine Juden waren, also die vielleicht nur einen jüdischen Vater hatten oder vielleicht auch gar keine jüdischen Eltern, sondern einfach so mit eingewandert waren. Und da war ja auch in den Kommissionen, die deren Konversion erleichtert haben, um einfach zu sagen, so letztlich, das sind Leute, die wollen zum Judentum dazugehören und wir versuchen das so einfach wie möglich dann auch zu ermöglichen. Das ist auch, was bei ihm persönlich dahinter steht. Und auch wenn er es nicht eindeutig so sagt, aber ich höre schon aus all seinen Eiern, wie Frau Fichtbauer mit Recht gesagt hat, würde ich sagen, dass er eigentlich sagen will, ich kann auch mit diesem heiligen Samen nicht leben. Ich brauche da eine andere Lösung für. Aber er kann eben Ezra nicht direkt angreifen als den großen Lehrer. Und das ist auch interessant, dass er immer darauf hinweist, die Initiative ging nicht von Ezra aus, der Vorschlag ging nicht von Ezra aus und auf die Weise das auch ein bisschen versucht zu entschärfen. Also es ist kein klares Wort zu sagen, das geht nicht, aber zwischen den Zeilen merkt man sehr, dass er auch nicht glücklich ist damit. Und da könnte man sagen, wir haben hier das unlösbare Problem, das mit einer Kommission gelöst wird, wie er schreibt. Hier haben wir das unlösbare Problem eines orthodoxen Rabbiners, der in der Bibel etwas liest, was für ihn untragbar ist. Und er kann das nicht so sagen, sondern muss Wege finden, wie man damit umgeht. Ja, hier ist ein Beitrag von Herrn Schobes im Chat. Ja, da war mal die Frage, was Institution der Konversion ganz konkret und praktisch bedeutet. Das heißt, dass man Regeln festgelegt hat, wie Menschen zum Judentum konvertieren können. Das wird eigentlich auf dem Buch Ruth, auf Ruths Dialog mit Naomi, dass sie Naomi nicht verlassen will, aufgebaut, dass man zunächst mal, wenn jemand konvertieren will, sie ablehnen soll, sie dann annimmt. Es wird festgelegt, dass Leute, die konvertieren wollen, in der Mikwe im Ritualbad untertauchen müssen, dass Männer sich beschneiden lassen müssen. Solange der Tempel stand, gab es auch ein spezielles Opfer, das Konvertiten dargebracht haben. Also es wurde eine Prozedur und ein Ritus festgelegt, der so eigentlich auch bis heute existiert. Ja, dann noch weiter, Herr Schobes, bei aller aus heutiger Sicht kritischen Ablehnung dieser alten Passage des Esra-Buchs muss man sich doch heute eher um einen heutigen Umgang dieses Textes auseinandersetzen. Insofern eine kritische Würdigung und eine Verständigung, wie man sich heute verhält. Ja, also ich glaube, wir müssen eben, ich glaube, irgendwo einerseits auch unsere Empfindlichkeiten eben mit Rassenlehre, die wir haben, die können wir nicht alle Ezra unterschieben. Also wir müssen uns immer noch die Möglichkeit irgendwo aufrechthalten, dass er das vielleicht doch nicht ganz genau so gesehen hat. Und die Frage ist eben wirklich, wie geht man damit um? Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, das Buch Ezra ist kein Buch, das jetzt groß gelesen wird. Das wird in der Liturgie nie gelesen. Und das ist ein riesiger Unterschied. Bücher, die dauernd gelesen werden, wie das Buch Esther, das an Purim gelesen wird, das sind Sachen, die hat jeder im Kopf, die haben Auswirkungen. Gerade die Schriften, die ganz hinten in der Bibel sind, die hat nicht unbedingt jeder gelesen. Die haben schon weniger Auswirkungen. Aber wir haben natürlich bestehen bleibend das Problem, dass das orthodoxe Judentum zumindest bis heute sagt, Ehen mit Nichtjuden sind nur möglich, wenn der nichtjüdische Teil konvertiert. Und durchaus auch bei nicht so orthodoxen Juden auch das Gefühl, irgendwie ohne Konversion geht das eigentlich nicht. Das ist mehr so ein Bauchgefühl, weniger ein halachisches Gefühl bei diesen Leuten. Ja, ich glaube, jetzt war erst Kor, dann Herr Müller und dann Frau Fricke, dann Anita. Kor.
Ja, ich verstehe das alles gut, würde ich sagen. Aber am Ende, und da wollte ich etwas sagen, das schreibt er doch, dass hier war eine tiefe Denkarbeit der Weisen nötig, die sich in die Lektüre der Tora mit dem Gefühl der Gemeinschaftlichkeit bei ihrer Gestaltung vertiefen. Die mündliche Tora, die mit der schriftlichen verbunden ist. Und da habe ich selber in meine Hintergründe von der Tenachon, die schreiben da zum Beispiel drüber. Zum Beispiel im Vers 15 von Kapitel 10 steht: Nur Jonathan, der Sohn Asaels, und Jarchecha, der Sohn Tekwas, waren gegen diesen Vorschlag. Mischolem und der Levit Jabatai unterstützen sie. Das Wort gegen, all auf Hebräisch, kann auf verschiedene Weisen übersetzt werden. Und das wird dann in diese Texte ausgezeigt. Zum Beispiel Rashi, die das dann auch als gegen übersetzt, und andere das übersetzen das als auf oder als, ja, so, da waren Menschen, die dagegen waren und die davor waren, verstehe ich daraus, aus dieser Diskussion. Und also die, verstehe ich auf deine Erklärung, die vergisst eigentlich, obwohl er die mündliche Terra nennt, vergisst sie die, weil ich habe hier auch Texte zum Beispiel, wie Maimonides damit umgeht oder noch anderen. Das wollte ich nur mal erwähnen.
Ja, natürlich, was eben auch, das haben wir ja im Laufe der Jahre, die wir jetzt schon die Texte lesen, auch gemerkt, die mündliche Tora ist ja manchmal durchaus auch so weit, dass sie gegen das geht, was in der Bibel steht, nach was wir also als Worte in der Bibel vermuten würden und durchaus den Mut hat, in andere Wege zu gehen und vielleicht hier wirklich, dass er hier von dem Institution der Konversion spricht. Schiebt zumindest der Behauptung einen Riegel vor, es gibt keine Möglichkeit, dass jemand, der nicht als Jude geboren ist, Jude sein kann. Also sozusagen diese, das ist eine nicht aufhebbare biologische Trennung zwischen dem reinen Same und anderen gibt, das vielleicht durch die Konversion aufgehoben. Und es gibt die Möglichkeit, dazu zu stoßen. Das wäre eben, bietet er hier als Lösungsversuch an. Herr Müller.
Ja, ich habe mal drei Punkte hier. Und zwar erstens, es wird relativ lapidar gesagt, dass eben die fremden Frauen samt Kindern entlassen werden. Wie wenige oder wie viel das sind, spielt jetzt mal keine Rolle. Wohin werden die entlassen?
In die Not.
Ja, wohin?
Durchaus möglich, sozusagen, ob die in ihre Elternhäuser zurückkehren können, ob da jemand ist, der sie aufnimmt, sind alles
Oder?
Sachen, die nicht berechnen. Ich meine, das wäre anzunehmen, dass das passiert. Was macht eine Frau, die geschieden wird in der alten Zeit, die geht in das Haus ihrer Eltern zurück?
Mit
Das ist anzunehmen.
erwachsenen Kindern. Kinder
Ja,
sind ja
also.
nicht nur Kinder, die sind ja auch Jugendliche, vielleicht sogar schon Männer.
Ja. Ja, also sozusagen, das ist völlig aus dem Blickpunkt hier. Es geht um die Frage, ob diese Ehen erlaubt sind oder nicht. Was mit denen geschieht, wenn sie entlassen werden, interessiert nicht.
Das ist ja noch härter, ja.
Ja.
Das ist ja noch härter. Und die zweite Frage ist, wir befinden uns ja im Moment so etwa, sagen wir mal, im Jahr 400, 490 oder 80 in der Zeit, im 5. Jahrhundert.
Ja.
In dieser Zeit war doch der Yahweh-Echad-Gedanke schon recht verbreitet. Das heißt also, man glaubte oder man hoffte darauf, dass also der jüdische Gott ein Gott für alle Völker und für alle Menschen ist. Wenn ich aber diese Abgesondertheit des Judentums betrachte, diese wirklich Abschottung nach außen, Wie kann ich erwarten, dass ein Fremder, ein Nichtbeschnittener, also wie kann ich erwarten, dass der meinen Glauben annimmt, ohne dass ich mit ihm in Verbindung stehe, in irgendeiner Art von Kommunikation? Was erwartet man dann?
Das sind vermutlich wirklich zwei unterschiedliche Tendenzen. Hier bei diesen Leuten hören wir nichts davon, dass die Interesse daran haben, missionarisch tätig zu sein, dass auch andere an den Gott Israels glauben. Die wollen für sich sein und ihre Identität bewahren. Und wie Sie richtig sagen, es gab auf jeden Fall andere Tendenzen. Und das ist auch die Tendenz der Propheten, letztlich zu sagen, alle sollen an den Gott Israels glauben. Und interessanterweise, das Problem der fremden Frauen wird hier ja nie gesagt, dass das Problem ist, dass sie Götzendienst leisten. Denn das ist das, was in Deuteronomium gesagt wird. Die kanaanitischen Völker sind ein Problem, weil sie Götzendiener sind. Hier wird das überhaupt nicht erwähnt. Das Problem ist, dass sie fremd sind. Und von daher ist es durchaus möglich, dass sie eben an den Gott Israels glauben, aber offensichtlich reicht das nicht für diese Leute. Das ist eine Tendenz, die dieser Hoffnung auf eine Verbreitung des Glaubens Israels, des Glaubens an den Gott Israels in die ganze Welt widerspricht.
Weil wir haben ja relativ wenig Leute, die also zum Judentum konvertiert sind. Und wenn ja, dann wurden sie die sogenannten Giurs, wurden sie genannt, und sie waren tatsächlich alle Menschen zweiter Klasse. Die wurden ja nicht als Volljuden in irgendeiner Form anerkannt.
Doch, in der Zeit des Zweiten Tempels eigentlich schon. Sobald man konvertiert war, galt man als vollgültiger Jude. Das war eigentlich nicht das Problem. Es kann immer noch sein, dass es individuell Leute gegeben haben, die auf die Abstammung geguckt haben, aber im Großen und Ganzen und auch nach der halachischen Regelung gelten Konvertiten als gleichwertig mit anderen Juden.
Naja, wie die Gleichberechtigung der Frau.
Ein bisschen besser, würde ich sagen. Frau Fricke.
Ja, also für mich ist es so, dass sich das eigentlich wie ein roter Faden durch die jüdische Geschichte eigentlich zieht. Es geht mit Abraham los. Der hat die Hagar, das heißt, da ist ein fremder Samen drin, der reingesetzt worden ist mit Ismael, wenn wir das jetzt so wollen. Der hat nach dem Tod der Sarah eine Frau Ketura oder so geheiratet hatte, also habe ich gelesen, hatte mit ihr auch noch 6 Söhne, von denen zum größten Teil Midianiter und ich weiß nicht, was für kanaanitische Völker abstammten, sodass es eigentlich schon eine ja, genetisch ganz verwandte Familie ist, die dort lebt. Und es geht ja mit Mose weiter, der Zipora heiratet. Und das läuft alles so. Und Ruth, die dann sogar sozusagen zur Ahnin von David wird oder sogar von Jesus, wenn man so will. Ja, und das zieht sich so durch. Und es ist eigentlich ein Widerspruch zu dem, dass es nicht geduldet ist, dass es nicht durchgeführt werden soll. Ich glaube, der Streit liegt oder passiert ganz oft, die Abwehr, wenn die Grenze zu nah ist. Menschen streiten sich viel eher, wenn sie gemeinsame Grenzen haben, als wenn sie die nicht haben. Jemand, der ganz weit weg ist, warum soll ich mich mit dem streiten?
Wenn das auf jeden Fall, ja.
Da dran ist, dann gibt es Auseinandersetzung über das, was man möchte. Und ich glaube schon, dass es einerseits der Wunsch, das klingt jetzt doof, nach einer gewissen Reinhaltung für Jahwe ist, was erfordert, dass wirklich der Glaube gelebt wird, was Jahwe ja auch sehr oft fordert im Judentum, aber dass es eigentlich nicht praktiziert worden ist. Das finde ich, da hat so einen doppelten Boden in dieser Geschichte, dass das plötzlich so aufgewertet wird mit dem Streit. Also
nein, es ist offensichtlich ein neues Problem, denn in den Büchern aus der Zeit des Ersten Tempels Eben in den Büchern Samuel, Könige, hören wir eigentlich kein großes Problem, wenn jemand mit einer nichtjüdischen Frau verheiratet ist und eben die Abstammung von David, auch Rechabeam, der Sohn Salomos, ist der Sohn einer Ammoniterin, wird nicht groß beanstattet. Also es scheint wohl historisch gesehen eben zur Zeit des ersten Tempels dieses Problem wirklich nicht so existiert haben. Und auch in der Tora beschränkt es sich eben auf die sieben kanaanitischen Völker. Und da sehen wir ja auch, Sie hatten Abraham erwähnt mit Hagar und Ketura, die eben durchaus akzeptiert sind. Und andererseits will Abraham ja auf keinen Fall, dass sein Sohn Isaak eine kanaanitische Frau haben wird. Dafür schickt er seinen Knecht ja nach Mesopotamien, um Rebekka zu holen. Also die Tora kennt gewisse Völker, mit denen man sich nicht verheiraten soll, aber kein allgemeines Verbot. Und hier haben wir eben wirklich eine ganz starke Absonderung, und die hat vielleicht auch was damit zu tun. Man kommt als eine relativ kleine Gemeinde, die irgendwie im Exil gegen alle Wahrscheinlichkeiten ihren Glauben bewahrt hat, jetzt zurückkommt, sich unter anderen Völkern sieht und sich irgendwie vielleicht auch sagt, wie sollen wir unsere Identität beibehalten, wenn wir uns mit denen einfach so verheiraten. Da ist sicher auch viel Angst um die Wahrung der Identität da.
Ja.
Anita.
Ja, anschließend an das, was die Frau Frickel gesagt hat, wollte ich doch noch mal eine Lanze für das Erste Testament brechen und sagen, es steht ja alles zusammen da drin. Es ist das Buch Ruth, es ist das Buch Esther, die klar im Grunde genommen anschreiben gegen dieses Mischehenverbot. Und die auch heilsgeschichtlich eine viel größere Bedeutung letztendlich haben als Esra. Ich würde das auch eher wie, also religionsgeschichtlich einfach einordnen und sagen, das ist ein klassischer Konflikt zwischen einer Diaspora-Gemeinde, wie wir die durchaus auch im Neuen Testament haben. Also diese klassischen Konflikte zwischen denen, die eine besondere Reinheit bewahren wollen und die auch noch mal ein Legitimationsproblem haben. Das hatten wir ja auch noch. Also Esra hat ja im Grunde genommen auch keine besondere Herkunft, sozusagen. Warum, also da sind, waren ja viele Sachen, die unstimmig waren im Grunde genommen bei der Frage, zu welchem Zeitpunkt, warum ist er nicht bei der ersten Runde mit dabei, warum ist das jetzt nochmal die zweite Runde sozusagen, die einzieht aus dem Exil. Und das heißt, da gibt es ein Legitimationsproblem. Und wenn es ein Legitimationsproblem gibt, dann ist das wie bei uns auch in weltlichen Kontexten, dann greift man eigentlich immer zu der strengeren Lesart sozusagen, um da nochmal zu übertrumpfen. Also so religionspsychologisch würde ich das auch eher sehen, was nicht gut ist, gar keine Frage, aber was das Ganze vielleicht noch mal relativieren kann.
Und es ist sicher auch nochmal religionsgeschichtlich zu sehen. Also wir stoßen uns hier daran, dass sozusagen die biologische Abstammung der Frauen nicht in Ordnung ist. Aber wenn wir jetzt auf die Frage von Ehen zwischen unterschiedlichen Religionsangehörigen übertragen, das ist ja wirklich erst in neuerer Zeit, dass das in allen Religionen akzeptiert wird, dass man einen Partner hat, der einer anderen Religion angehört. Und auch im Christentum, ja selbst Ehen zwischen Katholiken und Protestanten waren vor 100 Jahren auch noch ein Riesenproblem. Also das ist dann zwar keine biologische Abstammung, aber zu sagen, jemand aus der anderen Religionsgemeinschaft zu heiraten, ging eben auch nicht, eigentlich nirgendwo. Und in dem Sinne ist es dann vielleicht auch gar nicht so selten, was wir hier sehen. Frau Fichtbauer.
Ja, ich möchte noch mal ein bisschen materialistische Gesichtspunkte dahin reinbringen, nämlich die Absonderung des heiligen Samens ist die grundlegende Bedingung für die Erbnahme des Landes. Also nur wenn ihr euch absondert, dann gehört euch auch dieses Land. So, und jetzt werden hier auch alle versammelt und da kommt auch, ja, bei Lausch, so, Warnung vor der Beschlagnahme des Besitzes. Also ihr müsst jetzt alle zusammenkommen, sonst wird euch der Besitz abgenommen. Also das ist die Sache des Individuums, des Einzelnen. Und wenn wir jetzt nicht also ja, erbrein sind oder wie man das nennen soll, dann gehört uns nicht dieses Land. Und das habe ich jetzt gelernt. Ein Gott, ein Volk, ein Land. Und der Ewige hat diesem Volk das Land gegeben und niemandem anderen. Und deshalb müssen wir das Volk, diese genetische Reinheit bewahren. Ein Volk, ein Land, ein Gott. Und komischerweise habe ich jetzt durch die Lektüre des Alten Testamentes, wie wir es nennen, gelernt, dass in gewisser Weise die Ultraorthodoxen, die ich zwar eigentlich nicht mag, aber in gewisser Weise Recht haben. In gewisser Weise. Und die Siedler auf der anderen Seite auch in gewisser Weise Recht haben. Denn das Land, das ihnen verheißen wurde und in das sie eingewandert sind, nämlich links vom Jordan, das hat ihnen Jahwe gegeben. Das ist ihr Land. Und wenn die dann mit Bibel und Knarre auftreten, haben sie in gewisser Weise Recht. In gewisser Weise Recht. Abgesehen von allen politischen Verfügungen, von den Vereinten Nationen und so weiter, in gewisser Weise Recht. Was nicht heißt, dass ich das billige, aber diese beiden extremen Positionen kann ich jetzt in gewisser Weise verstehen, und in der Mitte steht dann jetzt die Heiligkeit dieses Volkes.
Man kann da wirklich viel darauf aufbauen, und es ist, denke ich, immer eine der großen Herausforderungen auch in der Geschichte des Judentums, eben sowohl die Tendenz der Absonderung als auch die Frage, was macht man mit dem Land? Und hier wird das eben in gewisser Weise verbunden. Die Reinheit ist nötig, um das Land zu behalten, was eigentlich auf die Theologie von Levitikus zurückgeht. Da kommt dieser Ausdruck aus, das Land. Aber da geht es noch darum, das Land kann durch Götzendienst verunreinigt werden. Da geht es nicht um die Abstammung. Und de facto, auch weil ja Leben im Land jahrhundertelang gar nicht möglich war für die meisten Juden, ist dieser Aspekt eigentlich viele Jahrhunderte in der rabbinischen Tradition vernachlässigt worden. Aber genau diese Dreiheit, die Sie erwähnt haben, ein Gott, ein Volk, ein Land, in der Variante eine Torah, ein Volk, ein Land, finden wir ihn wörtlich bei den Vordenkern des religiösen Zionismus, gerade auch bei Zvi Yehuda Kuk, dem geistlichen Vater der Siedlerbewegung, der das wirklich bringt, wörtlich so. Aber es ist im Grunde genommen die Neuerung, und ich persönlich würde sagen, die Ketzerei dabei ist, das Land auf dieselbe Stufe wie die Torah zu heben. Denn ältere Denker, orthodoxe Rabbiner in Deutschland wie Samson Raphael Hirsch, die machen den ganz klaren Unterschied. Die Torah steht eine Stufe höher als das Land, denn die Torah ist außerhalb des Landes gegeben und man kann sie auch außerhalb des Landes halten. Und das ist die Neuerung gewisser Schichten des religiösen Zionismus, die eigentlich eine Dreifaltigkeit in Anführungsstrichen von Torah, Volk und Land schaffen, und die ist enorm problematisch und so eigentlich auch nicht. Also man kann dann so Texte wie diesen hier heranziehen, aber man kann auch eine Menge Gegenargumente bringen. Also ich persönlich bin der Meinung, dass das eine Dreifaltigkeit ist, die man sehr stark bekämpfen muss und die eben auch eigentlich im Gegensatz zu der rabbinischen Tradition steht. Herr Stadtmüller.
Ja, zu meiner Vorvorrednerin, Frau Fichtbauer, glaube ich, möchte ich sagen, natürlich sind das Denkmodelle, die diese Herren Nationalisten für sich in Anspruch nehmen. Aber ich sage dazu, das spiegelt für mich die Projektion ihrer eigenen unreflektierten Machtansprüche wider und ist ein Missbrauch, wie das in der Religion häufig geschieht, um eigene Machtansprüche zu begründen, nimmt man sich eine unangreifbare Autorität, und letztlich ist es aber nur der menschliche Machtanspruch, der dahinter steht, und keineswegs unumstrittene religiöse Wahrheit. Also ich sehe das Ganze sehr gemäß dem auch ja jüdischen Abstammung Herrn Freud. Damit kann man, glaube ich, einiges an missbräuchlichem Umgang mit der Religion, wenn auch nicht alles, erklären.
Ja, ich denke, das spielt sicher eine Rolle, diese fundamentalistische, nationalistische Bibelauslegung, wo man wirklich, man hat seine Ideologie schon und findet sie dann wieder in der Bibel, und trennt sich damit auch gerade von der Tradition, die manche Dinge versucht hat, auch zu mäßigen und vielleicht auch nicht so glücklich war mit dem, was in Esra steckt. Frau Fichtbauer, wollten Sie gerade darauf reagieren?
Ja, nämlich also wir unterliegen hier immer alle ein bisschen der Tendenz, die Bücher ja, des Alten Testamentes, und zwar dieses die Geschichte, das Geschichtsbild als ja historisch exakt und verbürgt zu sehen. Und das ist es ja nicht. Also wenn ich jetzt an das Buch Josua denke, ja, darauf gründet sich ja dann auch dieser Anspruch, ja auch der Siedler, die sagen, das steht doch da drin, das gehört uns doch alles. Das heißt, wenn man also die Bibel als ganz seriöses, wissenschaftlich abgesichertes Geschichtswerk sieht, ja, dann landet man bei diesen Vorstellungen. Und wir sind alle immer wieder, und das mag ich auch hier in dieser Runde, alle immer ein bisschen in der Versuchung, das zu tun, nämlich einzelne Dinge als historisch verbürgt zu sehen. Und das hatte mich besonders gestört bei dem Buch Esther, wo ich eben eine ganz andere, als Geschichtslehrerin früher, eine ganz andere Vorstellung von dem König hatte, dem Großkönig, der in dem Buch Esther so als dämlich und dumm dargestellt wurde, aber in der Wirklichkeit ein wirklich beachtenswerter und verehrenswerter Großkönig war. Und ja, und die anderen Völker auch hier, die sind immer unrein und wir sind nur die Reinen. Ja, das stößt mir immer wieder auf. Ja.
Ja, das ist ganz wichtig im Kopf zu behalten, dass das keineswegs notwendigerweise faktische Schilderungen sind, sondern gewisse Tendenzen, die man eben auch kritisch angehen kann. Und das ist, und die Rabbinen haben das besser gewusst. Die waren vielleicht auch der Meinung, dass das historisch so geschehen ist, wie es da geschrieben steht, aber sie haben es nicht so benutzt. Sie hatten auch ihre moralischen Probleme mit diesen Texten und waren, das haben wir auch gerade beim Buch Josua gesehen, eigentlich ziemlich erfinderisch darin, wie sie das gemäßigt haben, während ihre heutigen Nachkommen einfach hingehen, so hat es Josua gemacht und so machen wir es jetzt. Also eigentlich muss man diesen modernen Rabbinern, die sich orthodox und der Tradition verpflichtet sehen, eigentlich sagen, er macht einen ziemlichen Bruch mit der rabbinischen Tradition, wie sie das ausgelegt hat. Herr Müller.
Ja, ich möchte gerade noch mal, ich habe einen Kommentar hier vorliegen, der schreibt über die sogenannte Kommission. Als die Kommission ihren Auftrag erledigt hatte, musste die Ehescheidung in 109 Fällen ausgesprochen werden. Das ist im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung eine unwahrscheinlich kleine Zahl. Und dann heißt es weiter, aus den hohen priesterlichen Familien waren nur vier Personen betroffen. Also
Ja, das ist genau das, was Benjamin Lau auch erwähnt.
wir sprechen an für sich über einen relativ kleinen Teil der Bevölkerung und der überhaupt Betroffenen für diese Zwangsehescheidungen. Und dann wurde auch noch erwähnt, dass diese Heiraten mit den fremden Frauen natürlich entweder aus wirtschaftlichen Gründen oder aus politischen Gründen der Verbindung mit dem jeweiligen Herrscherhaus in Babylon dann eben überhaupt durchgeführt worden sind. Also die
Ja.
Wichtigkeit dieses Problems ist gar nicht so hoch angesiedelt.
Ja, wo man dann natürlich nochmal erst recht fragen kann, und wieso wird es dann zwei Kapitel lang in Esra
Ja,
dargestellt, wenn es eigentlich
ja.
das Problem nur von wenigen Leuten war?
Ja, genau.
Wir werden bei Nehemia ja auch nochmal dahin zurückkommen und gerade da auch wirklich, welchen politischen Nutzen sozusagen diese
Ja,
Ehen hatten. Also das
natürlich.
Thema bleibt uns noch erhalten bis zum nächsten Buch. Hier ist im Herr Schobes fragt, spielen diese definitorischen Unterscheidungen Raum, Religion, Befolgung der Tora bei den säkularisierten Juden in Israel eine Rolle. Ja, da ist wirklich die Frage, wie definieren sich säkulare Juden als Juden? Das ist letztlich ein modernes Problem, dass Leute, die die Tora nicht einhalten, sich weiter als Juden definieren und sie sehen sich, denke ich, eben die meisten als Juden, weil sie als Juden geboren sind, weil sie zur jüdischen Nation gehören, weil ihre Eltern, weil ihre Großeltern Juden waren. Manche würden es auch als ein Geschichtserbe, weil sie Anteil im Familienschicksal an der jüdischen Geschichte haben. Das wäre wohl das, was jemand, der überhaupt keine religiösen Bindungen hat, als seine jüdische Identität sehen würde, die Abstammung durchaus und eben das Konstrukt einer jüdischen Nation entsprechend der Nationalitätenbewegungen des 19. Jahrhunderts. Und es ist wirklich die Frage, also natürlich sieht man dann auch das Land an, als das Land, das einem als Jude natürlich irgendwo zusteht. Aber ich glaube, die wenigsten würden sagen, dass die Frage, ob man im Land Israel oder in der Diaspora wohnt, entscheidet, ob man Jude ist oder nicht. Da denke ich, ist irgendwo schon klar, auch alle, die in der Diaspora leben und eben eine jüdische Abstammung haben, die werden natürlich auch als Juden gesehen. Ich überlege gerade, weil wir nur noch eine gute Viertelstunde haben, ob wir nicht zu dem letzten Text erstmal springen. Wir können auch die anderen vielleicht nochmal entweder beim nächsten Mal nachholen oder vielleicht bleibt uns noch Zeit. Denn ich glaube, der Text hier auf Seite 7 von Tikva Frimer Kensky ist eben schon noch ein Text, der sich etwas kritischer mit Ezra auseinandersetzt und vielleicht eben auch dies aus einer eher feministischen Auslegung kommender Text bringt uns vielleicht noch mehr Neues als die beiden Texte der jüdischen Historiker Heinrich Kretz und Simon Dubnow, die ich ausgesucht habe. Wir können sie nochmal zurücklegen, aber gucken wir uns erstmal den Text von Tikva Frimer Kensky an. Die beschwerdeführenden Notabeln sind eindeutig nicht die gesamte Führung des Volkes, da sie behaupten, dass die Notabeln das Vergehen anführten. Das Wesen ihrer Beschwerde ist nicht Abtrünnigkeit. Sie sind gegen diese Ehen nicht, weil sie zur Abtrünnigkeit führen könnten, sondern einfach, weil sie Ehen mit anderen Völkern sind. Diese Ehen werden als eine besondere Art von Vergehen charakterisiert, als Ma'al, Veruntreuung, eine Überschreitung von Grenzen, besonders des Heiligen. Diejenigen, die sich mit den Völkern des Landes verbunden haben, haben nicht nur nationale Grenzen überschritten. Sie haben die entscheidende Grenze zwischen heilig und profan übertreten, da Israel für diese Notabeln heiliger Same ist. Der heilige Same erscheint zuerst bei Jesaja in Verbindung mit seiner Hoffnung auf einen neuen Anfang nach der Zerstörung, von dessen Kommen er überzeugt war. Er verglich die Zerstörung mit dem Fällen einer Eiche und einer Terebinthe, die einen Stumpf lässt, aus dem die Bäume wieder wachsen können. Genau so, sagt Jesaja, wird ein heiliger Same aus dem Stumpf Israels wachsen. Aber Esras Beschwerdeführer haben eine mehr priesterliche Sicht von Samen und Heiligkeit, eine genetische Abstammung und ein Staat, dessen Grenzen strikt kontrolliert werden. Für sie ist das Problem der Mischehen weder Abtrünnigkeit noch Greuel. Es ist Vermischung. Esras Gebet ist ein Bußgebet in seinem Ton und deuteronomistisch in seiner Theologie. Wie Mose, Josua und Samuel erinnert er das Volk an seine vielen Übertretungen und klagt es an, das alte Muster der Zuwiderhandlungen selbst im Moment des neuen Anfangs fortzusetzen. Sein Gebet richtet sich scheinbar an Gott, aber es bittet nicht um Gottes Erbarmen. Sein Zweck ist es, das Volk zu bewegen, seine Wege zu ändern, indem er es daran erinnert, welches Missgeschick aus der Sünde kommt, und dann die neue Sünde Israels zu benennen. Wer ungehorsam gegenüber Gottes Gebot, sich von den Völkern in dem Land, in das du kommst, um es zu erben, fernzuhalten. All die jüngsten Missgeschicke Israels sind das Ergebnis seiner Übertretungen. Und den ersten Rang nehmen die Mischehen mit den Einheimischen ein. wie Israels klassische deuteronomistischen Bundeserneuerungsreden, bewegt Esras Gebet die Leute zu Tränen und führt sie zu dem Versprechen, ihre Wege zu korrigieren. Die Kombination von emotionaler Rede und Bußfertigkeit gibt dem ganzen Abschnitt einen stark deuteronomistischen Ton. Sowohl die Führung als auch das Volk haben die Lektionen der deuteronomistischen Geschichtsbücher gut gelernt. Der Ausdruck fremde Frauen, Nashim Nochriot, verstärkt diese Lektion, denn er erscheint nur in Esra, wo er 7-mal vorkommt, in Nehemia und im Urteil des Historikers über Salomo, in 1 Könige 11,1. Da heißt es nämlich, und Salomo haftete sich an fremde Frauen an, und dann werden alle möglichen Völker aufgezählt. Und das ist eigentlich der Grund dann für seinen Fall letztlich. Der fromme Ton verleitet den Leser, das ganze Ereignis als eine Angelegenheit von Sünde und Umkehr zu sehen und seine radikale Natur zu übersehen. Die Völker des Landes, die das Deuteronomium verbietet, sind die lange verschwundenen Kanaaniter. Es hat Israel nie verboten, mit Moabitern, Ammonitern, Ägyptern und Edomitern Verträge zu schließen und Ehen einzugehen. Sie sollten nur getrennt gehalten werden. Es war ihnen nicht erlaubt, in die Gemeinde des Ewigen einzutreten. Die Propheten verkündeten die Rückkehr aus Babylon als einen neuen Exodus, eine Parallele zu dem Fortgang aus Ägypten, die mit jenem Exodus konkurrieren würde. Aber die Völker des Landes, in das sie zurückkamen, waren nicht die ursprünglichen Einwohner. Die meisten von ihnen waren Nachkommen jener Judäer, die nicht nach Babylon exiliert worden waren, die da blieben, wie es Bauern normalerweise tun, oder nach Ägypten fortliefen und dann zurückwanderten. Esras Liste der Nationen verbindet die verabscheuten Nationen des Deuteronomium mit denen, von denen das Deuteronomium sagt, dass sie nicht in die Gemeinde Israels eintreten dürfen. Dann benutzt er die Autorität des ursprünglichen göttlichen Gebotes, um Heiraten für die ganze Liste zu verbieten. So schuf er eine neue Realität. Er las aus der Gemeinde jeden heraus, der nicht durch das babylonische Exil gegangen war. Theologische Sprache führt zu einem neuen soziologischen Faktum. Ermutigt von seiner anfänglichen Gruppe der Besorgten, setzt Esra seine neue Definition Israels in Kraft, indem er zu seiner Versammlung alle männlichen Mitglieder der Gula einlädt. Der bloße Ausdruck weist darauf hin, dass dies diejenigen waren, die aus dem Exil Galut zurückgekehrt waren. Die anderen jüdischen und israelitischen Männer wurden nicht eingeladen. Sie sind Teil der Völker des Landes. Bei der Versammlung überzeugt er die Rückkehrer, dass ihre neuen Frauen moderne Kanaaniterinnen sind, und löst ihre Ehen auf. Esra geht es vor allem um die fremden Frauen. Rückkehrerinnen, die Völker des Landes geheiratet hatten, haben sich bereits diesen Völkern angeschlossen und für Esra sind sie nicht Teil von Israel. Aber die Frauen, mit denen sich die männlichen Rückkehrer verheiratet haben, verfälschen die Gula, die Esra als heiligen Samen ansieht. Sie müssen vertrieben werden, zusammen mit ihren Kindern, eine Abweichung vom normalen Scheidungsmuster der antiken Welt, in dem die Frau ging und die Kinder, die das Geschlecht und die Nachkommen des Vaters waren, bei diesen blieben. Esra will diese Kinder nicht, obwohl ihre Väter vom reinen Samen waren. Der Grund kann sehr gut wirtschaftlich sein. Die Teilung der Gemeinde in die Gula und in die Völker des Landes kann sehr gut Auseinandersetzungen darüber reflektieren, wer das Land besitzt, das die Leute verlassen hatten, als sie ins Exil gingen. Land, das in der Zwischenzeit von denen bearbeitet worden war, die geblieben waren. Aber Esra erwähnt solche Gründe nicht. Er spricht nur die theologische Sprache des Gesetzes des Deuteronomium, die Verunreinigungssprache des Levitikus und die ontologische Polarität von heiligem Samen und fremden Frauen. Wie bei jedem Politiker sind wir versucht zu fragen, ob Esra theologische Sprache benutzte, um wirtschaftlich motivierte Handlungen zu rechtfertigen oder ob er wirklich glaubte, dass er den heiligen Samen vor Verfälschung bewahrte. Aber was auch immer seine Motive waren, seine Argumentation war erfolgreich und die Gemeinde der ehemaligen Exilierten vertrieb ihre Frauen. Und sie fährt dann weiter fort zu sagen, dass aber eben die Position Esras durchaus nicht die einzige dieser Zeit war. Sie erwähnt Verse aus dem Prophetenbuch von Malachi, der gerade die Scheidung von Frauen kritisiert und eben auch das Buch Ruth, das man wirklich als Reaktion lesen kann. Und mir ist da auch mal aufgefallen, als Ruth zu Boas spricht und eigentlich sich wundert darüber, dass er so nett zu ihr ist, sagt sie denn, ich bin doch eine Fremde, noch Ria, eben genau dieses Wort, das hier für die Fremden benutzt wird. Und das, ich habe es nicht in der Konkordanz nachgesehen, aber nach dem, was ich im Ohr habe, kommt dieser Begriff eben in Texten, die aus der Zeit des ersten Tempels stammen, nicht vor. Was auch nochmal eine Datierungshilfe für das Buch Ruth, eben gerade in diese Zeit von Esra und Nehemia, wo hier von den fremden Frauen gesprochen wird. Es wird sozusagen nach der Logik der älteren biblischen Bücher wäre es logischer gewesen, dass Ruth gesagt hätte, ich bin doch Moabiterin. Aber sie sagt allgemein, ich bin eine Fremde. Und das kann man durchaus vielleicht als Gegenreaktion auf hier die Ablehnung der fremden Frauen mit dem gleichen Wort sehen. Ja, weitere Anmerkungen infolge dieses Textes.
Sehe ich den Text richtig, dass es hier, dass diejenigen, die im Exil waren, also im Babylonischen und dann im Persischen, dass diese Situation sie irgendwie besonders geadelt hat?
Ja.
Ja, ja, verstehe ich
das. Ja, das ist ein Gedanke, der auch wirklich in der geschichtlichen Erforschung der Periode da ist, zu sagen, natürlich haben wir ja einen Konflikt. Da sind Leute, die nicht ins Exil gegangen sind, die im Land geblieben sind, wahrscheinlich die alte Religion irgendwie weitergeführt haben mit neuen Elementen, die von den heidnischen Völkern dazukamen. Und im Exil sind Leute, die sich theologisch damit auseinandersetzen, was bedeutet, dass unser Land ist erobert worden, unser Tempel ist zerstört worden, wir sind ins Exil geschickt worden, Gott hat uns bestraft und er gibt uns eine neue Chance. Und das ist eine Theologie, die eigentlich gegen alle Wahrscheinlichkeit der antiken Welt, dass ein besiegtes Volk seinen Gott bewahrt, sich durchsetzt. Aber es ist eben eine Theologie, die durch die Katastrophe zu einem neuen Anfang kommt. Und diese Leute, oder zumindest ein Teil von denen und deren Schriften haben wir teilweise in der Bibel, sind der Meinung, wer diese Erfahrung nicht mitgemacht hat, wer nie vom Land weg war und wer eben auch nicht unsere theologischen Überlegungen in Babylon mitgemacht hat, der gehört nicht mehr dazu. Das ist was wahrscheinlich einfach historisch durchaus so auch in gewisser Weise theologisch abgelaufen ist, dass man eben die Leute, die im Land geblieben ist, als Leute, die sich assimiliert haben an die anderen Religionen, die da waren, gesehen hat und die abgewertet hat. Und das ist natürlich auch vielleicht auch eine Reaktion darauf, da kommen jetzt Leute aus dem Exil in Babylon und sagen, uns gehört das Land. Und das haben wir auch am Anfang schon gesehen, die Einheimischen waren nicht so begeistert.
Ja.
Und da muss man eben eine Theologie aufbauen, die einen als den... Wer ist der wirkliche Erbe sozusagen? Ist, der im Land geblieben ist oder der aus dem Land kommt mit seinem von weit her kommt mit seinem Anspruch? Das steht dahinter.
Ja, für mich kommt noch etwas dazu. Diejenigen im Norden, Also in diesem Land Israel, jetzt nicht Juda, sondern im
Ja.
Nordreich. Die wollten ja gerne bei dem Tempelbau mitmachen.
Ja.
Und da werden sie ja abgelehnt, weil man ja gar nicht weiß, was sind das für welche. Die haben sich vermischt. Zehntausende sind exportiert worden. Dann sind welche als Kolonisten als assyrischen König dahin gebracht worden. Also denen kann man nicht recht trauen. So, und jetzt habe ich als Christin Probleme, nämlich in diesem Nordreich, da lebte Jesus Christus. War Jesus Christus Jude? Kann man das jetzt wissen, wenn er zu denen gehört hätte, die im Südreich gewohnt hätten und deportiert worden wären 587, 86, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Aber beim Norden, wo so viele deportiert wurden und wo es diese Mischbevölkerung gab, also ich komme in tausend Nöte.
Vielleicht ist es deswegen Matthäus und Lukas so wichtig, den Stammbaum Jesu auf den Stamm Juda zurückzuführen und zu sagen, Josef stammte ursprünglich aus Bethlehem, was ja in Juda liegt, um dieses Problem zu lösen. Weil wir können wohl schon annehmen, dass für die Zeitgenossen Jesus als Jude galt, sonst hätte man ihn als Samaritaner beschimpft oder sonst was. Und wir wissen auch heute, also zu der Zeit, wo die Leute aus dem Exil zurückkehren, gab es wohl eine große Mischbevölkerung in Galiläa. Und Matthäus benutzt ja auch den Vers aus Jesaja, das Volk der Heiden sieht ein Licht. Und da wird irgendwie so der Eindruck von dem heidnischen Galiläa auch zur Zeit Jesu erweckt. Die aktuellen Ausgrabungen haben ergeben, dass das Galiläa der Zeit Jesu gerade auch die Stadt Migdal, die unmittelbar in Entfernung von 5 Kilometern von Kafarnaum liegt, das ist eine fast rein jüdische Stadt, war. Da hat man Reinigungsbäder gefunden. Auch die Stadt Sepphoris bei Nazareth war zu der Zeit wohl auch eine mehrheitlich jüdische Stadt. Also nach den aktuellen archäologischen Erkenntnissen wird dieses heidnische Galiläa zur Zeit Jesu im 1. Jahrhundert nach nicht mehr aufrechterhalten, sondern man geht davon aus, dass auch die Makkabäer in ihren Kriegen, die haben ja teilweise auch, sei es Leute zwangskonvertiert, sei es Leute umgesiedelt, da hat sich auch noch mal einiges geändert. Also wir können nicht von der Bevölkerungsstruktur zur Zeit Esras auf die Zeit Jesu schließen. Da hat sich einiges judaisiert in Galiläa in den Jahrhunderten und die heidnischen Zentren waren auf der Ostseite des See Genezareth die Dekapolis und eben der mehr phönizische Raum, aber das eigentliche Galiläa war wohl schon mehrheitlich jüdisch. Und so kann man, glaube ich, bei gutem Gewissen bei einer jüdischen Abstammung Jesu bleiben.
Ja, aber das Merkwürdige ist ja dann wieder
Ja, aber
Josef aus dem Geschlecht
das
und
fand
dem
ich ganz
Hause
spannend, der
Davids,
Gedanke,
aber
der
er
ist
ist ja nicht
gekommen.
der Vater. Ja, okay, also.
Ja, auch das kann man sagen. Eigentlich wichtig ist ja die Abstammung vom Heiligen Geist, aber
Ja, man kommt
andererseits
in tausend
ist eben
Probleme.
schon die Vaterlinie auch in den Evangelien wichtig. Ja, und die Frage ist auch, von wem Maria abstammt.
Ja, das war's eigentlich.
Ja, Frau Fricke.
Ja, aber ich glaube, man muss auch bedenken, dass die Leute, die ins Exil gegangen sind, die Elite waren. Das war die geistige Elite von der Judäa und von Jerusalem. Und die geblieben sind, die haben das Land bestellt. Das heißt, die haben 70 Jahre da ausgehalten und haben trotz allem, was war, ihren Glauben behalten. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn die anderen dann zurückkommen und plötzlich sagen, jetzt haben wir wieder das Sagen, dass es ganz schön Konflikte gibt und dass es auch ökonomische Interessen Probleme gibt, wenn die plötzlich das Land haben wollen und alles haben wollen, was die anderen verwaltet haben, die da standgehalten haben. Also ich stelle mir das eigentlich eine ganz verdammt schwierige Situation vor.
Ich finde es auch wichtig, dass sie hier auf diesen wirtschaftlichen Aspekt hinweist, wem gehört das Land? Dem, der da geblieben ist oder der aus dem Exil zurückkommt und sagt, vor 3, 4, 5 Generationen hat das meinen Vätern gehört. Das ist auch eine sehr kritische Frage. Ja, ich denke schon, der Text hier von Tikva Frimer-Kensky geht also den Text von Esra wesentlich kritischer an, also legt, würde ich sagen, ein bisschen mehr die Problematik auf den Tisch, als es laut tut, und versucht es eben auch in Tendenzen, die schon im Deuteronomium da sind, einzuordnen, aber auch ganz klar in einer Verschärfung zu sehen. Und ich denke, man muss eben auch, wenn wir nur diesen Text aus Esra hätten, wären wir schlimm dran, würde ich sagen. Aber es ist, man muss natürlich den Kanon als Ganzen sehen und dann einfach auch sehen, welche Stellung hat das, was eben nicht heißen muss, dass es heute enorm missbraucht werden kann. Das ist nochmal eine andere Frage. Aber wenn man es im gesamten Kanon geht, sieht, dann sieht es schon nochmal anders aus. Wenn Sie noch Lust haben, für ein paar Minuten würde ich einfach schnell die beiden anderen Texte noch lesen. Die sind ja relativ kurz. Und ich hatte noch einfach mal überlegt, auch um was anderes noch als Bibelkommentatoren zu haben, habe ich hier aus den Geschichtsdarstellung der beiden großen jüdischen Historiker der Moderne, Heinrich Graetz, der deutsche Jude, der im 19. Jahrhundert seine Geschichte der Juden geschrieben hat, und Simon Dubnow aus Russland stammt, der aber auch in Berlin seine Geschichte geschrieben hat und dann in Riga den Nazis als 80-Jähriger noch zum Opfer gefallen ist. Und wie Sie einfach, man, das ist noch eine Geschichtsschreibung, die auch im Wesentlichen davon ausgeht, dass es so geschehen, wie es in der Bibel steht. Würden natürlich heute jüdische Historiker auch nicht mehr so machen. Ja, vielleicht lassen wir es einfach ein bisschen auf uns wirken, und bei Dubnow werden wir wirklich den rassischen Gedanken seiner Zeit natürlich finden. Ja, also zunächst mal Graetz. Sobald Esra sein Lehramt angetreten hatte, brachten die streng Gesinnten, welche die Mischehen mit den Nachbarvölkern und namentlich mit Moabitern und Ammonitern missbilligt hatten, ihre Klage vor seinen Richterstuhl über die Lauen, welche solche Verbindungen eingegangen waren. Esra war bei der Kunde von diesen Vorgängen wie entsetzt. Die Vertreter des Volkes und Tempels haben sich zum Hohne des Gesetzes mit Heiden verschwägert. Esra hielt es für eine entsetzliche Sünde. Ich denke, die Formulierung ist wichtig. Er hielt es dafür. Also Graetz sieht es möglicherweise anders. Nach seiner Anschauung bildete der judäische oder israelitische Stamm eine heilige Nachkommenschaft. Und er leide durch Vermischung mit fremden Völkerschaften, auch wenn sie das Götzentum fahren gelassen, eine Entweihung. Nach Esras Auslegung des Gesetzes dürften Heiden, die sich der judäischen Lehre angeschlossen, allerdings in den Gemeindeverband aufgenommen, aber nicht völlig gleichgestellt werden, sondern sollten als eine eigene Gruppe gesondert bleiben. Wie die ehemaligen Gibeoniten, die Tempelsklaven, bereits seit mehr als einem Jahrtausend dem Staate einverleibt und der Lehre zugetan, doch gesondert gehalten und von der Verschwägerung mit Urisraeliten ausgeschlossen wurden. So sollten auch die zugetretenen Proselyten aus den heidnischen Völkern behandelt werden. Die Verbindung mit ihnen sollte keine innige werden, nicht aus eitlem Adelsstolz, der in der Vermischung mit einer niedriger gestellten Klasse oder Rasse eine Selbsterniedrigung erblickt, sondern aus religiös-sittlichen Bedenken, dass sie den Nachkommen Abrahams und Israels angeborene oder anerzogene Empfänglichkeit für ein heiliges Leben sich nicht abschwäche und verliere. Esras Auslegung des Fremdengesetzes der Tora war eine irrige und ist später berichtigt worden. Also er spielt eben auf die Institution der Konversion dann an. Aber ihn leitete ein dunkles Gefühl, das in jener Zeit wohl seine Berechtigung hatte, dass die Aufnahme zahlreicher Proselyten oder Halbproselyten, welche nicht den Läuterungsprozess durchgemacht haben, gleich dem Samen Abrahams, nicht in dem Schmelzofen des Elends geprüft wurden, in die innigste Lebensgemeinschaft, dem fremden Elemente das Übergewicht geben und die sittlich-religiösen Errungenschaften zerstören könnte. Diese, man kann nicht sagen übertriebene Befürchtung, hat sein ganzes Wesen ergriffen. Es war ein Augenblick, der für die ganze Zukunft des judäischen Volkes entscheiden sollte. Auf die Schmiegsamkeit und Anlehnung an die andersartige Umgebung der früheren Zeit, welche Götzentum, Lasterhaftigkeit und Auflösung zur Folge hatten, sollte von diesem Augenblick an Absonderung, strenge Absonderung von der sie umgebenden Welt durchgeführt werden. Juda sollte sich von jeder fremden Beimischung reinhalten. Esra und seine Gesinnungsgenossen haben eine Scheidewand zwischen dem judäischen Volke und der sie umgebenden Welt aufgeführt. Diese Absonderung war keineswegs streng nach dem Buchstaben des Gesetzes. Und Ezra selbst, bei all seiner Schriftkunde, war nicht imstande, sie auf das Wort der Tora zurückzuführen. Dass eheliche Verbindungen mit Familien anderer Abstammung verpönt seien, wenn diese den Gott Israels bekannten. Allein diese Strenge war wohl doch zur Zeit notwendig, wenn das winzige Juda sich nicht im Gewühle der Völker verlieren und seine geistigen und sittlichen Errungenschaften einbüßen sollte. So mussten denn dieser Notwendigkeit Opfer gebracht werden. Ja, soweit Grätz, und Simon Dubnow schreibt: Ezra sah mit voller Klarheit, dass die jüdische Nation nur dann innerlich stark sein könne, wenn ihr ganzes Leben durch eine bestimmte, auf den Grundlagen der Tora und der alten Überlieferungen aufgebaute Verfassung geregelt werde. In dieser Richtung eben wirkte er in den Gemeinden Babyloniens und Persiens. Als er von dem Niedergang der Jerusalemer Gemeinde Kunde erhielt, fasste er den Entschluss, dorthin überzusiedeln, um im Volke den Drang nach neuer Formung des Lebens zu erwecken. Dem aus Babylonien gekommenen Reformator schlossen sich die Vertreter der Nationalen Partei Jerusalems an. Von diesen seinen Gesinnungsgenossen erfuhr Ezra indessen noch Schlimmeres, als er erwartet hatte. Er musste sich überzeugen, dass der Niedergang des religiös-nationalen Geistes in den verschiedenen Volksschichten äußerst gefährliche Formen angenommen und dass dies vor allem seine Ursache in den häufigen Mischehen zwischen Juden und Fremdstämmigen hatte. Es wurde ein Verzeichnis derjenigen Familien aufgesetzt, die fremdstämmige Frauen aufzuweisen hatten, wobei es sich herausstellte, dass das Verzeichnis viele vornehme Familien nicht nur von den Laien, sondern auch aus der Priesterschaft umfasste. Viele fremdstämmige Weiber und ihre Kinder wurden so aus den jüdischen Familien entfernt. Und jetzt ist hier als Fußnote von Dubnow: Der letzte Satz des Buches Ezra ist dem masoretischen Text offenbar entstellt. Den müsste man nämlich übersetzen, wie ich vorhin gesagt hatte. All diese hatten fremde Frauen geheiratet. Und es waren unter ihnen Frauen, die Kinder bekommen hatten. Verbessert man ihn aber nach der griechischen Septuaginta, so hat er diesen Sinn: und sie entließen Frauen und Kinder. Und da ist eben Dubnow nicht ganz genau. Ich habe das dann in der Septuaginta, wie gesagt, nachgesehen. Und Ezra 10,44 ist mit dem, in der Septuaginta mit dem masoretischen Text identisch. Aber diese Fassung findet sich in dem apokryphen Ezra-Buch 9,36, und interessanterweise hat Luther auch in seiner Übersetzung diese Fassung des apokryphen Ezra-Buchs übernommen. Ja, soweit die Fußnote von Dubnow. Es war dies eine sehr schroffe Maßnahme, denn sie war mit der Auflösung engster Familienbande und mit der Verletzung persönlicher Gefühle verbunden. Allein dieses schwere Opfer war unvermeidlich zur Festigung der zerrütteten nationalen Lebensordnung. Die Ausstoßung der fremdartigen Elemente aus der jüdischen Nation war zur Erhaltung der Reinheit der Rasse, der Religion und der eigenartigen Volkskultur unumgänglich. Und ja, dieser Satz klingt natürlich wirklich enorm schwer uns heute. Und wir sehen hier eben auch: in den 1920er Jahren war niemand von dem Rassegedanken frei. Wir haben der Gedanke, die Rasse rein zu erhalten, findet sich durchaus auch bei Juden. Zu sagen, man bleibt gesünder, wenn man sich nicht mit anderen vermischt. Nicht alle haben das so weit getrieben, wie die Nazis ihnen auch gesagt haben, die anderen darf man ermorden. Aber man fand das damals nicht anstößig, so zu reden. Und das sind natürlich Dinge, die für uns heute unerträglich sind. Aber auch hier ein bisschen, denke ich, merkt man hier auch, ist es nicht notwendigerweise das, was Ezra gemeint hat. Das Wort Rasse kommt in der Bibel nie vor. Aber es kann eben in einem gewissen Kontext so interpretiert werden. Ja, wenn da noch Reaktionen drauf sind, gerne. Aber ich glaube, wir haben fast am Anfang schon alle was dazu gesagt werden kann, gesagt. Und wir bekommen es ja auch nochmal in Nehemia. Also das Thema ist noch nicht ganz abgeschlossen. Und ich glaube, das war wirklich unsere entschiedenste, emotional geladenste Diskussion, die wir jemals hatten, was wirklich zeigt, wie schwierig dieser Text ist, in gewisser Weise noch schlimmer als manche Texte mit großem Blutvergießen. Ja, weil es wirklich an die Frage von Identität und wie und ob man miteinander zusammenleben kann, geht. Und ja, es sind Texte da, die anstößig sind und wo es auch oft schwierig ist, mit ihnen umzugehen. Und ich denke, eben eine Hilfe ist, sie im Gesamttext des ganzen Kanons zu sehen, was eben auch nochmal einiges vielleicht auch entschärfen kann. Und man darf auch durchaus in solchen Texten sagen, da sind Dinge drin, mit denen wir nicht leben können. Auch das ist in Ordnung. Ja, soweit Ezra, aber eigentlich machen wir ja gar keine Zäsur, denn es geht mit Nehemia nahtlos weiter und wir bleiben bei ähnlichen Gedanken und in einer ähnlichen Geschichtsepoche. Und damit dann Susi nicht nächsten Dienstag Karneval feiern, machen wir dann weiter mit Nehemia. Bis dahin, alles Gute.